Heute geht es um den dritten Teil von Hiskias Lebensgeschichte. Das habe ich ja schon erwähnt. Es ist eine sehr bewegte Lebensgeschichte, aus der wir sehr viel lernen dürfen. Und im ersten Teil vor einigen Monaten schon, da haben wir ja den Text in 1. Könige 18 gesehen, wo es um dieses Gesamtzeugnis ging, was Gott über ja, das ganze Lebenswerk von Hiskia ausgestellt hat. Dann im zweiten Teil haben wir gesehen, wie Hiskia den Tempeldienst wieder eingeführt hat, gleich am Beginn seiner Herrschaft, seiner Alleinherrschaft in Israel. Und heute geht es um den, ja, kommt der dritte Teil von wahrscheinlich fünf. Da geht es darum, wie Hiskia das Passafest wieder eingeführt hat in Israel. Und ich habe versucht, diese Predigtreihe möglichst chronologisch zu machen. Das ist aber teilweise nicht so ganz leicht, weil die Chronologie öfters mal nicht klar ist in den Texten. Also das heißt, die Abfolge in der Bibel entspricht nicht notwendigerweise auch der realen Abfolge, wie es passiert ist. Und wenn jemand vielleicht sagt, ja, ich habe jetzt die Geschichte, ich kenne die jetzt nicht so gut und habe den Gesamtüberblick da nicht, dann ja, kann ich auch empfehlen, dass man sich vielleicht auf unserer Internetseite nochmal die ersten beiden Teile auch anhören kann. Ja, aber wie gesagt, heute wollen wir jetzt sehen, Hiskia, der lässt ein Fest feiern. Und was ist jetzt daran besonders, dass jemand ein Fest feiern lässt? Das haben viele Könige Feste feiern lassen. Auch in Israel haben Könige schon vorm Hiskia Feste feiern lassen. Auch in der Bibel lesen wir immer wieder von Festen, zum Beispiel vom König Ahasveros in Esther Kapitel 1, der ein halbes Jahr lang ein Fest feiern lässt. Und dieses Fest, das hat er, ja gut, anlässlich seiner eigenen Ehre feiern lassen. Und ähnlich auch der Belsazar, auch ein Fest mit über 1000 Leuten, ein großes Fest, was er feiern ließ. Es ist ihm nicht so ganz gut bekommen, weil nach dem Fest war er dann auch tot. Aber es war ein Fest. Ja, also was ist jetzt eigentlich besonders an dem Fest? Es ist ein besonderes Fest, was gefeiert wird. Danke. Es ist das Passafest. Und das Passafest, das ist nicht irgendein Fest, sondern das ist das wichtigste Fest der Juden überhaupt. Das sehen wir schon alleine daran, wie oft wir in der Bibel davon lesen. Das Passafest wird über 50 Mal im Alten Testament erwähnt und 27 Mal im Neuen Testament. Und in dem Bibeltext hier in 2. Chronik 30, da sehen wir zum Beispiel auch noch das Fest der ungesäuerten Brote. Das wird nur einmal im Neuen Testament erwähnt und viermal im Alten Testament. Also allein diese Dimension, wie oft das Passa erwähnt wird, zeigt die Wichtigkeit von diesem Fest. Es war nicht irgendein Fest nur. Ja, was war das Passa für ein Fest? Das Passafest, es war ein Fest der Erinnerung. Und zwar nicht zur Erinnerung an Menschen, sondern zur Erinnerung an Gottes große Taten. Und zwar war das Passafest schon viel früher begründet. Hiskia hat ja so in der Zeit so um 700 vor Christus gelebt, kann man sich gut merken. Und das geht schon viele hundert Jahre zurück, fast 1000 Jahre. Und zwar erinnert dieses Fest an die Knechtschaft, die Israel in Ägypten erleiden musste. Und Israel war als großes Volk in Ägypten, war da versklavt und sie wurden sehr schlecht behandelt, hatten viel zu leiden in Ägypten. Und Hiskia, der durfte in einer späteren Episode von seinem Leben, durfte der mal von Gott einen wunderbaren Satz hören. In Jesaja 38, Vers 5 spricht Gott zu ihm. Und da sagt Gott zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Und viel früher, als das für Hiskia galt, da galt es auch schon für Israel. Und zwar war das Volk 400 Jahre in Gefangenschaft. Und nach 400 Jahren hat Gott ihr Gebet erhört. Die Not war sehr groß. Sie haben zu Gott geschrien und Gott hat sich erbarmt und hat ja, gehört, dass die Menschen zu ihm beten, dass sein Volk zu ihm ruft. Und so hat er beschlossen, dass das Volk Israel Ägypten verlassen soll. Aber der Pharao, der König von Ägypten, er wollte natürlich jetzt diese billigen Arbeitskräfte nicht einfach ziehen lassen. Und so kam es dann zum großen Konflikt zwischen dem Pharao, der sich selber auch für einen Gott hielt, und für den wahren Gott. Und da lief es dann natürlich auf, ja, einen Machtkampf hinaus. Und Gott sandte 9 Plagen. Und es ist immer damit geendet, dass der Pharao sagte, ja, ich lasse das Volk ziehen. Und und am Schluss durften sie aber dann doch nicht ziehen. Das Ganze ging 9-mal so. Und dann kam eine 10. Plage noch und die sollte schlimmer sein als alles Vorherige. Da hat Gott beschlossen, dass jeder Erstgeborene, der in Ägypten lebt, sterben muss in einer bestimmten Nacht. Und so hat Gott seinen Todesengel durch ganz Ägypten gesandt und hat ihm befohlen, töte jeden Erstgeborenen in diesem Land. Geh in jedes Haus und töte jeden, den du finden kannst. Und da gab es nur eine Möglichkeit, wie das verhindert werden konnte. Nur eine Möglichkeit auf Rettung. Und zwar hat Gott seinem Volk befohlen, jede Familie, jeder von euch, ihr sollt ein Lamm schlachten. Und dann nehmt ihr das Blut von diesem geschlachteten Lamm und schmiert es an eure Türpfosten. Und dort, wo das Blut an den Türpfosten ist, da wird der Engel vorübergehen. Und wo kein Blut ist, da wird der Engel hineingehen und wird den Erstgeborenen töten. Und nach dieser wirklichen Machtdemonstration, da ließ der Pharao die Israeliten dann ziehen. Und das ist auch der Grund, warum das Passafest gefeiert wird. Das ist seine Entstehung. Und das Volk, ja, soll dieses Fest feiern. Das hat Gott ausdrücklich verordnet als Erinnerung daran, was er dem Volk getan hat, als Erinnerung daran an seine großen Taten. Es ist eine Erinnerung, dass Gott das Leid seiner Kinder immer sieht, dass es ihm nie verborgen bleibt, auch wenn es da vielleicht lange so schien in Israel. Es ist eine Erinnerung daran, dass Gott ein Auge auf die Schwachen hat und auch sieht, was mit ihnen passiert. Und es ist eine Erinnerung daran, dass Gott sein Volk gerettet hat. Und wir Christen, wir feiern auch immer wieder ein Fest. Matthias, kannst du mal klicken? Genau. Und dieses Fest, das ist das Abendmahl. Und es dient auch zur Erinnerung. Und es ist, es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem Abendmahl und dem Passafest. Aber die Details sind heute nicht unser Thema, aber auch hier wird erinnert. Auch dieses Fest hat mit Tod zu tun und es geht um den Tod von unserem Herrn Jesus Christus. Und das Volk Israel, ja, sie waren versklavt in Gefangenschaft. Und genauso ist auch heute jeder Mensch versklavt in Gefangenschaft. Jeder Mensch, der lebt, jeder Mensch, der je gelebt hat und jeder Mensch, der noch leben wird, alle sind versklavt in Gefangenschaft und zwar versklavt unter der Sünde. Und wie diese Gefangenschaft in Ägypten nur Tod und Verderben gebracht hat für das Volk Israel, so ist es auch mit der Sünde. Die Sünde bringt jedem Menschen nur Tod, nur Verderben und nichts anderes. Kein Sklave ist in der Lage, sich selber zu befreien. Es geht nicht. Kein Sklave kann zu seinem Herrn gehen und sagen, lass mich frei, ich befehle es dir. Kein Sklave hat die Macht, seinem Sklavenmeister zu entkommen. Es gibt nur im Grunde drei Möglichkeiten, wie er entkommen kann. Entweder er stirbt, aber das ist ja das Ergebnis der Sünde, also die Möglichkeit gibt es hier nicht, bis er freigelassen wird, was vielleicht in der realen Welt mal passiert sein mag bei einem Sklaven, aber was bei der Sünde ganz sicher nie passieren wird, dass die Sünde einen Menschen freilässt, oder bis ein anderer kommt und ihn wegkauft. Und das ist das, was wir in der Bibel haben. Gott hat Israel am Abend nach dem ersten Passa befreit, nach der 10. Plage. Nach dem Tod der Erstgeborenen konnte Israel die Sklaverei verlassen. Aber die Voraussetzung, um als ganzes Volk da rauszugehen, war das Blut des Opferlammes. Nur das Blut an den Türpfosten konnte Rettung bringen vor dem Todesengel. Jeder Mensch braucht die Rettung aus der Sklaverei der Sünde. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie man rauskommen kann. Und so wie das Blut des Passalammes vergossen wurde am Abend vorher, so ist auch das Blut von Jesus am Kreuz vergossen worden zur Rettung aller Menschen. Bei beiden Festen ist Gott am Wirken gewesen. Beides Mal musste jemand sterben. Einmal das Passalamm und einmal der Herr Jesus am Kreuz. Und beide Mal wurde aber auch jemand vorm Tod bewahrt. Es sind einmal die Söhne Israels und es ist jeder, der dem Opfer Jesu vertraut. Und so wie Gott aus der Sklaverei Ägyptens gerettet hat, rettet Gott auch aus der Sklaverei der Sünde und zwar jeden, der an sein stellvertretendes Opfer glaubt. Weil Jesus gestorben ist, müssen wir es nicht mehr, wenn wir an ihm glauben und vertrauen. Und jeder kann zu Jesus kommen, auch wenn er der schlimmste Verbrecher ist, egal was er getan hat. Es gibt keinen Weg, dass Jesus einen nicht mehr retten kann. Jesus ist immer bereit, jeden Menschen aufzunehmen, der ja, sich auf ihn verlässt, der ihn annimmt und der an sein Erlösungswerk am Kreuz glaubt. Und damit diese größte von allen Taten, die ihr vollbracht wurde, damit das nicht vergessen wurde, feiern wir als Christen das Abendmahl immer, damit wir uns daran erinnern und niemals vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und so hätten das auch die Israeliten machen sollen. Sie hätten das Passa halten sollen, hätten sich erinnern sollen, aber sie haben es nicht gemacht. Und in 2. Chronik 30, Vers 5 in unserem Bibeltext, da lesen wir, sie haben es nicht gehalten. Und im Vers 26 lesen wir auch, seit wann? Seit der Zeit Salomos. Das heißt, es waren über 200 Jahre, wo das Passafest nicht mehr gehalten wurde. Also ein unvorstellbar langer Zeitraum eigentlich. Ja, und jetzt tritt unser junger Hiskia, unser junger König, tritt auf den Plan. Und wir haben es ja schon gesehen, der ist ein Mann, der Gott vertraut hat, wie das kaum ein anderer von sich behaupten kann. Und so jemand wie der Hiskia, der kann da natürlich nicht tatenlos zusehen, auch wenn es schon 200 Jahre her ist, dass kein Passa gefeiert wurde. Und Hiskia, der konnte das nicht dulden, dass so gegen Gottes Anordnung verstoßen wurde. Und deswegen hat er was scheinbar Eigenartiges getan. Er hat hingesendet zu ganz Israel, da lesen wir es im Vers 1, Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasseh, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten und dem Herrn, dem Gott Israels. Ja, Ephraim und Manasseh stehen hier natürlich stellvertretend fürs ganze Nordreich, weil das die beiden größten Stämme waren. Und Hiskia sendet hin ins Nordreich. Er ist aber nur König des Südreiches gewesen. Er war nur König von Juda über 2 Stämme. Er war nicht König über 12 Stämme, auch nicht über die 10 Stämme. Und was hier so besonders ist, Hiskia ist der erste König seit dem Zerfall des Reiches, der sich für ganz Israel interessiert. Alle anderen Könige haben nur auf ihr Reich gesehen, aber Hiskia war eigentlich der erste, der wirklich das komplette Reich im Blick hatte. Und das ist insofern noch erstaunlicher, weil ein paar Jahre zuvor hat sein Vater einen Krieg geführt gegen Israel, gegen das Nordreich, was das Südreich verloren hat. Und da wurden viele hunderttausend junge Männer in Gefangenschaft geführt. Die wurden dann zwar auch relativ schnell wieder freigelassen, aber normalerweise, wenn Krieg geführt wird zwischen Völkern, das sehen wir heute immer, da ist Feindschaft auf Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte da. Und trotz dieses Krieges, den es gegeben hat, hat Hiskia das ganze Reich im Blick und erkennt, dass auch im Nordreich, obwohl es vor ein paar Jahren noch Feinde waren, dass das eigentlich Brüder sind. Hiskia wusste, dass das Passa alle Menschen in Gottes Volk betrifft. Es sind ja auch alle aus Ägypten rausgeführt worden. 12 Stämme wurden rausgeführt und nicht nur 2. Also sollten auch 12 Stämme dieses Passafest feiern. Und dieser Ruf an die Stämme im Nordreich, das ist eigentlich gelebte Vergebung. So kurz nach einem Krieg, nachdem beide Nationen sich Schlimmes angetan haben, kommt Hiskia und reitet nicht auf alten Sachen rum, sondern er sagt, Gott hat eine klare Anweisung, wir sind ein Volk, wir sollen das Passa feiern. Und egal, was geschehen ist in den letzten Jahren, wir sind ein Volk vor Gott und Gott will, dass wir zusammenstehen. Und ja, so lebt er eigentlich Vergebung. Begünstigt war das natürlich dadurch auch, dass der König des Nordreichs bereits weggeführt war. Der ist in die Gefangenschaft nach Assyrien gegangen. Das heißt, das Nordreich war im Grunde ja kopflos, kann man sagen, in der Zeit. Oder führungslos, mehr oder weniger. Und da sendet Hiskia jetzt seine Boten aus. Von Ephraim und Manasseh bis Sebulon. Also Ephraim und Manasseh, das ist der südliche Teil des Nordreiches und Sebulon, das ist ganz im Norden. Das heißt, wenn wir das so im Bibeltext lesen, dann heißt es, vom tiefsten Süden bis weit in den Norden wurden die Boten gesendet. Und diese Boten von Hiskia, die haben eine Botschaft, die lesen wir in den Versen 6 bis 9. Lesen wir, die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und von seiner Oberen durch ganz Israel und Juda nach dem Befehl des Königs und sprachen, ihr Israeliten, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wird er sich zu den Erretteten kehren, die die Könige von Assur von euch übrig gelassen haben. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die sich am Herrn, dem Gott ihrer Väter, versündigt haben, so dass er sie in die Verwüstung dahingab, wie ihr selber seht. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat für alle Zeit, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich sein grimmiger Zorn von euch wenden. Denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen halten, so dass sie in dieses Land zurückkehren. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Es sind wirklich kraftvolle Worte, die Boten haben. Und diese kraftvollen Worte, die sprechen sie. Und was passiert? Sie werden ausgelacht. Niemand will es hören. Und es war sicherlich eine sehr große Enttäuschung für die Boten. Wer wird schon gerne ausgelacht? Ich denke, jeder kann sich das vorstellen, wie es für diese Männer war. Normalerweise ist es eigentlich sogar sehr schlimm, wenn man ausgelacht wird. Und es war sicherlich auch für die Boten schlimm. Und es mag uns vielleicht manchmal auch ganz genauso ergehen. Wir erzählen Menschen von Jesus, wir erzählen, was Jesus für uns bedeutet, dass wir mit ihm leben, was er getan hat. Und die Menschen, die lachen vielleicht über uns. Manchmal belächeln sie uns vielleicht nur ganz leicht, manchmal lachen sie schon sehr deutlich und manchmal lachen sie auch sehr böse und erklären uns vielleicht für verrückt. Und es ist des Königsläufern nicht anders ergangen. Und da hätten sie jetzt eigentlich völlig entmutigt sein können. Aber, es gibt ein Aber in dieser Geschichte, muss man sagen, es gibt ein Aber. Und zwar haben sie nicht aufgegeben, die Boten, und sie sind weitergezogen. Sie sind durchs ganze Land gezogen, bis Sebulon, bis ganz in den Norden. Und dort am Ende von ihrer Tour, ganz im Norden, da lesen wir es im Vers 11, was passiert ist. Einige von Aser und Manasseh und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Einige Menschen sind doch gekommen. Und davon dürfen wir wirklich lernen. Wir denken oft, ja, niemand will das Evangelium hören. Das interessiert eigentlich gar niemanden. Und wer will das wissen? Wenn man es jemandem erzählt, dann nehmen sie es doch nicht an oder sie lachen drüber oder was auch immer. Und die Einstellung, die wir da manchmal haben, die ist aber falsch. Die ist grundfalsch. Es gibt Leute, die wollen das Evangelium hören. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es niemand hören will. Es gibt Leute, die wollen es hören und wir müssen sie bloß finden. Und wenn wir so bei dem Bild von den Boten bleiben, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind diese Boten und wir gehen nach dem Moment, wo wir das erste Mal verlacht werden, so wie es ihnen am Anfang ging, so wie es ihnen Tage und Wochen lang ging, bis sie in den Norden gekommen sind, wenn sie sich da hätten entmutigen lassen und gesagt hätten, niemand will es hören und wären wieder nach Hause, nach Jerusalem gegangen, dann wäre nichts passiert. Aber sie sind weitergegangen und haben diese Menschen gefunden. Mir geht es manchmal so, wenn ich am Büchertisch bin und verteile da meine Traktate, dann reagieren da die Menschen auch sehr unterschiedlich. Und ich bin eigentlich auch immer traurig, wenn jemand die Zettel nicht annimmt. Und da gehe ich dann aber eigentlich auch immer her, wenn ich das jemandem geben will und er nimmt es nicht, dann bleibe ich da eigentlich nicht lang stehen und trauere dann irgendwie. Es ist zwar natürlich traurig, aber da denke ich zum Beispiel an diese Stelle oder an die Jünger und denke, okay, lauf weiter, bis der Nächste kommt. Geh weiter, der will es nicht hören, geh zum Nächsten, so lange bis einer kommt, der es hören will. Geh einfach weiter. Und das hat Jesus auch seinen Jüngern befohlen. Er hat ihnen gesagt, geht in eine Stadt, erzählt ihnen die Botschaft und wenn sie es nicht hören wollen, dann geht in die nächste. Und wenn sie es da wieder nicht hören wollen, geht in die nächste und geht so lange weiter, bis ihr Menschen findet, die es hören wollt. Und da, wo es die Menschen hören wollen, da bleibt ihr dann auch und denen erzählt ihr es. Ja, und sehr wichtig, wenn Menschen zu Gott geführt werden sollen, ist das Gebet. Und da haben wir es ja, denke ich, heute im Zeugnis von Helmut und Ruth auch sehr deutlich gesehen. Also das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht besser einarbeiten können hier. Wichtig ist, dass wir ausdauernd für Menschen beten. Und wenn du einen Menschen hast, wo du dir wünschst, dass er den Herrn Jesus findet, dann musst du für ihn beten. Und zwar jeden Tag, vielleicht monatelang, vielleicht jahrelang, vielleicht sogar noch länger. Aber es ist ein Teil, den du beitragen kannst. Und Gott wird das Herz von diesen Menschen, er wird es oft aufschließen. Der Jeff hat es auch mal erwähnt und hat mal gesagt, wenn jeder von uns für 3 Leute beten würde, dass sie den Herrn finden, dann würden wir staunen, wie voll es in einem Jahr in diesen Gemeinderäumen wäre. Und da kann ich mich nur anschließen, und Hiskias Boten sind eigentlich der klare Beweis dafür. Und vom Gebet Hiskias waren ganz sicher auch die Läufer getragen, die er durchs ganze Land gesendet hat. Und ein Teil des Volkes kommt. Im Vers 11 und 12 lesen wir es: Einige von Asser, Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Und es passiert aber noch mehr. Auch war Gottes Hand über Juda, dass er ihnen einerlei Sinn gab, zu tun, wie der König und die Oberen geboten hatten, nach dem Wort des Herrn. Also dieses Gebet, dieses gemeinsame Ziel, was da existierte, das hat ein ganzes Volk geeint, was vorher total uneinig war und zerstreut. Es wurde in eine Richtung gelenkt und geeint. Ja, das Passafest wurde lange nicht richtig gefeiert, das haben wir schon jetzt mehrfach erwähnt. Und die Leute waren natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn das seit über 200 Jahren nicht mehr gefeiert wurde. Die meisten wussten ja gar nicht, wie das geht. Sie haben es nicht erlebt, nicht mal die Urgroßeltern kannten es, weil es keiner mehr erlebt hatte. Und da gab es jetzt ein kleines Problem, weil Passa kann man nicht einfach feiern, wie man Lust hat und wann man Lust hat, sondern es war ganz genau festgelegt, wann das Passafest gefeiert werden muss. Es musste gefeiert werden im ersten Monat. Und der Passaabend war der 14. Tag. Und dieser Zeitplan, der ging jetzt nicht auf. Das hat nicht funktioniert, weil man musste die Leute erst herholen nach Jerusalem. Das Passafest ist eines der Feste, die in Jerusalem gefeiert werden mussten. Deswegen, das sehen wir auch im Neuen Testament öfters, dass Paulus da ist oder Jesus auch. Also ein wirklich gläubiger Jude, der hätte versucht, am Passa in Jerusalem zu sein. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das Passa kann nicht gefeiert werden eigentlich, weil der Zeitpunkt nicht passt. Tja, und was machen wir jetzt? Es gab eine Lösung, weil Hiskia und seine Oberen, sie haben das Wort Gottes offensichtlich sehr gut gekannt. Und da haben sie gesucht und haben eine Lösung gefunden. Und zwar ist es erlaubt, dass ein Ersatzpasser gefeiert wird. Das ist eigentlich gedacht für Einzelpersonen, wenn jemand auf einer langen Reise ist oder wenn er durch einen Toten unrein wurde. Das lesen wir in 4. Mose 9, in den Versen 10 bis 11. In diesem Kapitel sind überhaupt eigentlich die Passa-Vorschriften im Wesentlichen. Und dieses Passa, das konnte in diesem Fall verschoben werden, um einen Monat. Und da ist das Volk ja in Juda und Teile von Israel, sie sind jetzt hergegangen und haben das einfach auf die ganze Nation angewendet. Das war eigentlich sehr clever. Das, ja, erinnert manchmal ein bisschen dran, fast wie wenn man so Gesetzeslücken sucht oder so, wobei hier war es eigentlich keine Gesetzeslücke, die man sucht, sondern es war tatsächlich eine Möglichkeit, die man nur kennen musste. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, Gottes Wort zu kennen für uns. Diese Juden, sie hätten ja 2 Möglichkeiten gehabt. Sie hätten sagen können, ja, passe, können wir halt jetzt nicht feiern, Zeitpunkt um, Pech gehabt, machen wir es gar nicht, geht nicht, keine Chance. Oder sie hätten sagen können, ja, dann feiern wir es halt irgendwie, Hauptsache wir machen was, ist jetzt zwar nicht so ganz richtig, aber wir machen wenigstens irgendwas. Und beides wäre verkehrt gewesen, sondern es gab nur eine Lösung, die richtig war. Und bei uns ist es auch so, wenn wir Gottes Wort richtig kennen und beziehungsweise wenn wir es nicht richtig kennen, dann kann es uns eigentlich passieren, dass wir jetzt hergehen und dann tun wir zum Beispiel gar nichts, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen und machen nichts, weil wir denken, wir haben keine Möglichkeiten. Oder wir tun zwar irgendwas, damit wir was tun, aber es ist nicht das, was wir tun sollen. Das Einzige, was wirklich hilft, ist genaue Kenntnis des Wortes Gottes für unser Leben. Und das gilt nicht nur in geistlichen Fragen, die die Gemeinde betreffen, sondern das gilt fürs ganze Leben, was wir haben. Es ist niemals so, dass wir man hört manchmal, Glaube ist Privatsache. Aber das stimmt nicht, sondern Glaube ist nicht ein Teil von uns, sondern es identifiziert uns eigentlich komplett. Und Gott sagt uns zum Beispiel im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Auf meinem Wege, es ist der ganze Lebensweg, den der Psalmist geht und nicht nur einzelne Dinge. In allen Dingen sollen wir lernen aus Gottes Wort. Ja, und jetzt wurde unser Passafest, das wird jetzt gefeiert in ganz Israel. Aber leider nicht ganz so, wie es vorgeschrieben war. Im Vers 18 sehen wir, dass es vor allem die Stämme aus dem Nordreich waren, die sich nicht richtig geheiligt hatten. Und das hatte eigentlich sehr schlimme Konsequenzen. In 4. Mose 9, wo wir die Passavorschriften haben, da steht, wenn jemand das nicht einhält, der soll ausgerottet werden aus dem Volk. Also das war keine leichte Sache, wo man sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, sondern es war wirklich schlimm. Sie hätten sich reinigen müssen, aber sie haben es nicht gemacht. Warum auch immer, wollten sie nicht oder wussten sie es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie taten es nicht. Und hier, das sehen wir mal einmal mehr, was Hiskia für einen guten Charakter hat. Er hat alles richtig gemacht und sogar noch mehr. Er war eigentlich fein raus, aber er ist nicht schuld und kümmert sich trotzdem um diese Leute. Und er hat den Herrn um Vergebung gebeten für diese Leute. Da lesen wir es im Vers 18 und im Vers 19. Eine Menge Volk, vor allem von Ephraim, Manasseh, Issachar und Zebulon, hatte sich nicht gereinigt und aß das Passa nicht so, wie geschrieben steht. Doch Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein, allen, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht die für das Heiligtum nötige Reinheit haben. Ja, Hiskia tritt vor Gott für diese Menschen ein, für dieses Volk, was ihm anbefohlen ist. Es ist wirklich ein toller, beeindruckender König, der bei diesem ganzen Trubel, ja, da kommt ein ganzes Land jetzt in eine Stadt rein, da hat er noch einen Blick für solche Details, für einzelne Menschen. Er hätte vielleicht auch was anderes tun können, aber er hatte wirklich die einzelnen Menschen bei all dem noch im Blick. Und so ist es auch eigentlich bei guten Leitern in der Gemeinde und so soll es vor allem auch sein bei jedem, der in der Gemeinde ist. Jeder Bruder, jede Schwester soll auch nicht nur einen Blick fürs große Ganze haben, sondern fürs Detail, für die einzelnen Geschwister in der Gemeinde und soll ihnen helfen. Und Gott hat sich hier erbarmt und war gnädig. Vers 20 steht, der Herr erhörte Hiskia und vergab dem Volk. Und das sehen wir ja eigentlich einmal mehr, wie gnädig Gott doch trotz allem war. Das Volk wusste, dass es sich reinigen muss oder es hätte es wissen müssen. Und Gott verlangt von ihnen eigentlich nicht, dass er sagt, okay, ihr kommt jetzt ganz aus der Sünde raus und ich will sofort, dass ihr alles richtig macht, sondern er ist da sehr gnädig und rechnet es ihnen schon positiv an, dass sie überhaupt zurückkommen und zu ihm umkehren. Er überfordert sie da nicht gleich und hat nicht verlangt, dass alles auf einmal wieder in Ordnung gebracht wurde, sondern er hat sich gefreut, dass die Menschen zurückkommen und sich ihrer erbarmt. Und ich glaube, das ist bei uns im Leben eigentlich oft genauso, dass Gott uns jetzt nicht alle Missstände auf einmal zeigt, die es bei uns gibt. Zumindest kann ich das für mich so sagen. Also ich glaube, wenn ich im Moment meiner Bekehrung alles gesehen hätte, was da veränderungsbedürftig ist, also das hätte mich mit Sicherheit erschlagen, sondern ich muss sagen, dass manches Mal, dass Gott wirklich Stück für Stück erst eins nach dem anderen aufgedeckt hat und ja, ich da in manche Sachen Ordnung gebracht habe. Und ich glaube, das geht uns auch oft so, dass Gott eigentlich sehr geduldig mit uns ist. Obwohl wir wissen, was wir zu tun haben, zeigt er uns doch oft Stück für Stück, was wir ändern können und arbeitet da an uns. Obwohl wir eigentlich verpflichtet wären, das Richtige zu tun. Aber doch ist er da sehr sanft im Umgang mit uns. Und diese Gnade, die darf jetzt allerdings nicht eine billige Ausrede werden, dass man sagt, naja, Gott wird es schon vergeben, ist ja halb so wild, macht er immer wieder und deswegen strenge ich mich nicht an. Sondern wenn wir jetzt Missstände sehen in unserem Leben, dann sollen wir die auch angehen und beseitigen. Weil wenn wir da wirklich hergehen und dulden das einfach und sagen, naja, ist ja egal, Gott akzeptiert es schon, dann zeigt es ja eigentlich, dass wir Gottes Wort nicht ernst nehmen und dass es billige Gnade wird. Und am Ende von dieser Wandlung, da können wir dann lesen, wie das Fest in Israel gefeiert wurde. Es ist das Ende des Kapitels, ab dem Vers 21. So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit den mächtigen Saitenspielen des Herrn. Und Hiskia redete herzlich zu allen Leviten, die sich gut auf den Dienst des Herrn verstanden hatten. Und sie aßen das Fest über 7 Tage lang und opferten Dankopfer und dankten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere 7 Tage zu halten. Und sie hielten auch diese 7 Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die Gemeinde 1000 junge Stiere und 7000 Schafe. Die Oberen aber spendeten für die Gemeinde 1000 junge Stiere und 10000 Schafe. Auch von den Priestern hatten sich viele geheiligt. Und es freute sich die ganze Gemeinde Judas, die Priester und die Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, und die Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren, und die, die in Juda wohnten. Und es war große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des König von Israel, war solches in Jerusalem nicht geschehen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk, und ihre Stimme wurde erhört, und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Und als dies alles vollendet war, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas, und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und die Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie alles vernichtet hatten. Und die Israeliten zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz in ihre Städte. Ja, alles das, was wir jetzt hier gesehen haben, diese radikale Wandlung, die ist entstanden, weil ein Mann, weil der König Hiskia beschlossen hat, dass Gottes Wort gehalten werden soll. Und es entstand sogar noch viel mehr daraus, was er scheinbar auch so gar nicht erwartet hatte, was dann noch losgetreten wurde. Im Kapitel 31 sehen wir dann, dass die Versorgung für die Leviten im Tempel wieder eingeführt werden konnte. Das Volk gab so viel von seinem Besitz, dass auf Monate raus die Leviten versorgt waren, dass man sogar Speicher bauen musste, um alles unterzubringen, was das Volk von ganzem Herzen gegeben hatte. Also das sehen wir wirklich, diese tiefgreifende Änderung. Weil Hiskia um Menschen in seinem Reich geeifert hat und nicht nur in seinem Reich, nicht nur um die Menschen, die um ihn waren, die ihm unterstellt waren, sondern noch viel weiter um die Menschen, die im Nordreich waren, sogar die Fremdlinge, die in Israel wohnten. Weil er sich überwunden hat, zu diesen Menschen zu gehen, die eigentlich bis vor kurzem Feinde waren. Ja, weil seine Boten weitergegangen sind, auch wenn sie ausgelacht wurden, auch wenn sie keinen Erfolg hatten, weil sie nicht aufgegeben haben, bis zum Schluss nicht, hat sich ein Erfolg gezeigt, der so eigentlich überhaupt nicht zu erwarten war. Es ist viel mehr noch passiert, als man sich's vorstellen konnte. Wir lesen 4-mal in dem Text und im Kapitel davor das Wort Freude, große Freude. Nie da gewesen. Seit 200 Jahren hat es das nicht gegeben. Also da ist ein einschneidendes Erlebnis in der ganzen Geschichte passiert, was so angefangen hat mit einem Mann, der Gottes Wort gehorchen wollte und treuen Männern, die weitergegangen sind, auch wenn es schwierig aussah und auch wenn sich erst kein Erfolg gezeigt hat. Aber der Erfolg, der dann am Schluss kam, war doch gewaltig. Lasst auch uns lernen aus dieser Geschichte. Und zwar, dass wir genauso sind wie Hiskia, dass wir genauso sind wie seine Boten, dass wir weitergehen zu Menschen, auch wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, dass wir keine erreichen, auch wenn Menschen erst verstockt sind, dass wir nicht aufgeben, dass wir weiter für sie beten, dass wir immer weitergehen und immer weiterlaufen und da nicht müde werden. Im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, in Versen 1 bis 3, ja, da wird es nochmal ein bisschen zusammengefasst, lesen wir: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ja, lasst uns denken an Hiskia, seine Läufer, und lasst uns vor allem denken an den Herrn Jesus, der auch Widerspruch erdulden musste, der ans Kreuz gegangen ist, damit wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen, sondern dass auch wir weitergehen und Menschen gewinnen. Amen.